Heute Morgen habe ich etwas festgestellt, was ich bin irgendwie noch nie auf die Realisation gekommen, als Harry mir gegenüberstand, die Niederländer, die sind ein sehr kleines Volk, aber überall, wo du hingehst in dieser Welt, wirst du welche finden. Schon seit Hunderten von Jahren ist das so. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ersichtlicher, seitdem sie die gelben Nummernschilder haben. Aber das ist schon immer so gewesen. Auch 1955. Denn da hat sich ein Holländer geirrt in Richtung Polen, weil er sich gefragt hat, wie es denn den Geschwister, den Glaubensgeschwister hinter den eisernen Vorhang geht. Und er suchte Gemeinden. Er suchte Pastoren, er wollte einfach wissen, wie geht es denn den Geschwistern hier? Und er hatte ein kommunistisches Jugendfest als Vorwand genommen, überhaupt die Reise machen zu können. Und so stand er am Straßenrand und Tausende von Jugendlichen sind rot gekleidet mit roten Fahnen an ihn vorbeimarschiert und haben gesagt, wir mögen arm sein, wir mögen keine gute Kleider haben, aber wir werden diese Welt erobern. Und in diesem Moment hatte er einen Vers im Empfangen, eine Berufung empfangen, und es hieß aus der Offenbarung, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Werde wach und stärke diese Geschwister, die so eine kleine Menge ausmachen, die oftmals so versteckt sind in diesen Ostblockländern. Geh hin zu diesen Geschwistern und stärke sie, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Dass sie nicht ihren Glauben verlieren. Und ich darf immer wieder Gemeinden besuchen und etwas darüber sprechen, was es bedeutet, denn verfolgte Christen zu stärken. Aber oftmals, wie das so ist, wenn man ein Motto oder einen Spruch oder einen Leitsatz hat, hat man es so oft gehört oder weitergesagt, dass man irgendwann vergessen hat, was da steht. Und zwar unmittelbar davor, werde wach und stärke. Und wie oft habe ich das überlesen und bin direkt dahin gegangen und stärke, was noch übrig ist. Das ist oft so, wenn wir irgendwas in die Wand schreiben, oder ich habe in der letzten Woche mich ein bisschen aufgeregt über einige Artikel, die ich gelesen habe, über ein Stadtschloss in Berlin, wo ein Bibelvers überblendet werden soll. Ein Bibelvers, der sehr, ja, man kann es nicht schönreden. Da steht drauf, jeder Knie, es ist nur ein Name den Menschen gegeben, Jesus Christus. Und jeder Knie wird sich vor ihm beugen. Das ist nicht so ein Vers, den man aussucht, wenn man keine Konfrontation sucht. Und ich habe mich zuerst aufgeregt, dass dieser schöne Vers überblendet werden soll. Und dann habe ich mir gedacht, aufgrund dieser ganzen Aufregung haben Millionen von Deutschen überhaupt gelesen und wissen jetzt, was da auf diesem Turm steht. Nun, wer hätte sich die Zeit genommen, um ganz um dieses Gebäude herumzulaufen, um zu wissen, was da eigentlich steht? Und so vergisst man oft die Dinge, die unmittelbar vor einem sind, wie wichtig die sind, bis du nochmal tief drüber nachdenkst, was das bedeutet. Wach zu werden, erstmal, ist Voraussetzung, um hinzugehen und das zu stärken, was abzusterben droht. Ich habe so ein schönes Bild vor einigen Wochen gesehen, aus dem Jahr 1992. Da waren die Olympischen Spiele in Barcelona, und ich weiß leider nichts darüber hinaus. Außer, dass ein Mann dabei war, der heißt Derek Redmond. Und er war ein Läufer aus England und er war eines der Besten. Es wurde, glaube ich, sogar erwartet, dass er einen Sprint gewinnt. Ich weiß gar nicht mal, wie lange dieser Sprint war. Aber man hat gesehen in der Aufnahme, dass Derek, dass der loslegt und dass er mit vorne dabei ist, und irgendwann nach einigen Metern packt er sich ans Bein. Und sein Gesicht verzieht sich in Schmerzen, man weiß, all die Hoffnung. Die Jahre, die er trainiert hat, auf diesen Moment, das ist alles in einem Augenblick zerplatzt. Und man hat auch gesehen, wie das so ein bisschen in sein Gesicht zusammengeschmolzen ist, all diese Hoffnung. Und er ist langsamer geworden. Und da sind Ordner gekommen von der Seite und Ärzte, und die wollten ihn von der Bahn runterrollen, um seine Schmerzen zu behandeln. Aber er wollte weiterlaufen. Und dann siehst du irgendwann im Hintergrund eine Gestalt sich nähern, der nicht so fit war wie der Läufer selber. Aber irgendwann kommt er dann auch an und nimmt Derek in den Arm. Und das war sein Vater. Und sein Vater spricht kurz mit ihm und erkennt, sein Sohn will weiterlaufen. Er will an das Ziel kommen, er will den Lauf vollenden. Und er schickt allen Ordnern und Ärzte weg, die ihn davon abhalten wollen, diesen Lauf zu vollenden. Sie meinten es gut. Sie wollten eigentlich seine Schmerzen behandeln. Aber sie wussten nicht, was auf dem Spiel steht für Derek. Ich finde, das ist so ein schönes Bild für die verfolgte Gemeinde. Denn ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen in dieser Welt, dass es denen leid tut, dass Menschen, dass Christen verfolgt werden wegen ihres Glaubens. Und ich bin mir sicher, es tat auch jedem in diesem Stadion leid, auch wenn sie nicht für Derek waren, dass er jetzt leidet. Aber ich finde es interessant und spannend zu sehen, dass nur die eigene Familie, der eigene Vater derjenige ist, der wach geworden ist, der aufgestanden ist und dort hingegangen und hat seinen Sohn in den Arm genommen und ist diesen Lauf mit ihm denn gegangen. Hat allen anderen weggeschickt, die es gut meinten, die seine Schmerzen behandeln wollten. Liebe Geschwister, es ist uns vorausgesagt in der Bibel. Da sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Wir müssten mit Verfolgung rechnen und sollen uns nicht wundern, wenn es uns begegnet. Und es heißt nicht, okay, wenn du verfolgt wirst, wenn du Widerstände erwartest, dann kannst du aufhören. Dann musst du nicht mehr weiterlaufen. Es ist unsere Aufgabe, gerade hinzugehen zu Geschwistern, die vielleicht gerade humpeln, weil sie Schmerzen haben, ihnen in den Arm zu nehmen und ein Stück mit ihnen zu gehen. Aber es ist auch keine einseitige Sache, keine einseitige Beziehung, dass wir erstmal wach werden und hingehen, dass sie gestärkt werden, sondern auch wir werden gestärkt in unserem Glauben, wenn wir unsere verfolgten Geschwister dienen, wenn wir überhaupt das Bewusstsein dafür haben, dass sie da sind. Um was sie Tag ein und aus erleben. Denn nur wenn wir so einen Derek anschauen, der trotz allen Schmerzen weiterläuft, werden wir daran erinnert, wie wichtig und wie kostbar es ist, ans Ziel zu kommen. Denn wir stecken doch auch in demselben Lauf. Wir sind nicht bloß Zuschauer, sondern wenn wir zu Christus gehören, laufen wir alle nebeneinander. Und wenn wir sehen, einer leidet, dann kommen wir ihm zur Seite und laufen ein Stück mit. Und so schön ist es auch, es ist ein Vorrecht, wirklich von Geschwistern zu hören, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass wir für sie einstehen können, dass wir gestärkt werden in unserem Glauben, aber auch, dass sie gestärkt werden. Und damit wir gut wach werden können, habe ich einige Berichte mitgebracht. Denn wir sind jetzt nicht nur in Polen aktiv, wie es damals gewesen ist, sondern der Dienst ist gewachsen. Der Bruder Andrew, der hatte eine Not gesehen, dass die Regierungen in den Ostblockländern versucht haben, Menschen vom Glauben zu trennen, und hat begonnen, Bibeln zu schmuggeln in seinem kleinen VW-Käfer, den wir gesehen haben. Und da ist der Dienst aber über die Jahre gewachsen bis heute, wo wir in über 70 Ländern dieser Welt tätig sind, um Projekte durchzuführen zur Stärkung der Gemeinde Christi. Auf diese Karte sehen wir nur 50 Ländern, aber in diesen Ländern allein leben über 700 Millionen Christen, und wir schätzen, dass 360 Millionen von ihnen hart verfolgt werden. Nicht jeder Christ in diesen Ländern wird verfolgt. Das sind Länder wie jetzt neuestens Afghanistan an der ersten Stelle, wo gezielt nach Christen gesucht wird, um diese umzubringen. Aber auch Ländern wie Kolumbien, wo die Drogenkartellen sehr geärgert werden, wenn Pastoren sich zu sehr einsetzen und versuchen, Menschen aus dem Drogenhandel, aus der Prostitution zu helfen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum unsere Geschwister verfolgt werden. Und ich durfte in diesem Jahr eine Gruppe besuchen, die nicht mehr auf dieser Karte ist. Also, die sind schon auf der Karte, aber die sind da nicht bunt angemalt. Und ich möchte heute Morgen über Geschwister in einem Küstengebiet von Tansania sprechen. In einem Gebiet, das zu 99% muslimisch ist und 1% christlich. Und klar ist das eine ganz kleine Gruppe an Menschen, aber umso wichtiger, dass wir von ihnen hören und dass wir auch für diese Geschwister beten. Und als ich gehört habe, wo die Reise hingeht, dachte ich, toll, da wollte ich schon immer mal hin. Da kenne ich welche. Dort haben sie die Flitterwochen gemacht. Und ich habe aber schnell gelernt, dass das Bild sich ein bisschen anders darstellt für unsere Geschwister vor Ort. Denn wenn man ins Gespräch kommt, erkennt man, es ist vielleicht nicht so das paradiesische Bild, was man sonst erwartet hätte von dieser Gegend. Und um euch das ein bisschen zu illustrieren, habe ich ein paar Zeugnisse mitgebracht von Menschen, die wir vor Ort kennengelernt haben. Und zwar der erste ist Pastor Amos. Pastor Amos und seine Frau Christine, wir haben mit denen als erstes gesprochen und Pastor Amos hat uns erzählt, er kommt gar nicht aus dieser Region, aber er hat es auf dem Herzen, dorthin zu gehen und Muslime von Glauben zu erzählen. Und so fing er an, 2004 von Tür zu gehen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und am Anfang hat es niemanden so wirklich interessiert. Es war halt irgendein Spinner, der da gekommen ist. Und irgendwann haben sich aber einige angeschlossen und haben sich einige bekehrt und dann wurde es gefährlich. Denn er hat sogar eine Gemeinde gegründet. Und nicht nur eine Gemeinde wie diese hier, sondern hat ein paar Stöcke zusammengetragen und ein bisschen Wellblech und hat sich da eine Gemeinde gebaut. Und es hat den Nachbarn aber so geärgert, dass jetzt Gottesdienste in ihre Gegend gefeiert werden, dass sie sich entschieden haben, dieses Gebäude zu zerstören, um den Christen zu zeigen, dass sie unerwünscht sind, dass sie mit ihrem Dienst aufhören sollen. Kurz daraufhin ist die Frau von Pastor Amos gestorben, die erste Frau. Und er war sehr entmutigt, hat sich gefragt, was soll ich jetzt machen, Herr? Hatte den Eindruck aber weiterhin, dass er dort bleiben soll und weiter seinen Dienst fortführen soll. Ein bisschen zum Hintergrund. Er wollte ein Grundstück kaufen, um eine neue Gemeinde zu bauen. Aber in dieser Gegend von Tansania, wenn du Christ bist, bekommst du kein Land verkauft. Und wenn du irgendein überteuertes Stück Land doch kaufen kannst, dann oftmals mit der Bedingung, auf diesem Boden darf keine Kirche gebaut werden. Und hat irgendwie ist er an ein Grundstück gekommen, wo sogar diese Bedingung nicht drin war und dachte, okay, hier bauen wir neu, denn unsere Gemeinde wächst und wir wollen hier nicht weg. Aber einige Sonntage später kommt der Gemeindevorsteher von dem Ort mit einem Bulldozer und mit ganz vielen ungemütlichen Nachbarn und sagt, ihr müsst das aufhören. Das Land gehört euch nicht mal, obwohl ihr es teuer gekauft hat. Und so seit 2007 steckt Pastor Amos in einem Gerichtsverfahren, das ihn finanziell und emotional komplett auslaugt. Denn es bezahlt kein anderer diese Kosten. Berufung nach Berufung ist er eingegangen, um diese Gemeinde zu erhalten. Und ich bin jetzt andere Geschichten von Verfolgung gewohnt, dass ich jetzt nicht daran denke, okay, jemand kämpft darum, ein Gebäude bestehen zu lassen. Denn es geht ja eigentlich um die Menschen. Aber wo sollen sie sonst auch hin? Und man sieht ein bisschen von dieser Schikane, was vielen Geschwistern ausgesetzt sind. Und das hat ihn so in eine finanzielle Not gebracht, dass es aus der seine Ehe belastet hat. Seine Frau hat immer wieder Möglichkeiten gesucht, auch etwas zu verdienen, aber jedes Mal, dass sie einen Job gefunden hat, sind welche zu einem Arbeitgeber hingegangen und haben gesagt, weißt du nicht, das ist die Frau eines Pastors. Dann wird sie sofort gekündigt. Da war man teilweise oftmals so arm dran, dass Pastor Amos durch die Felder gezogen ist, um Gemüse zu suchen, das von der Ernte übrig geblieben ist, damit seine Familie etwas zwischen die Zähne bekam. Es erreichte aber ein persönliches Niveau, als irgendwann seinen Sohn verdreckt nach Hause kam und hat erzählt, wie einige Kinder aus der Schule ihn entführt haben, einige Jungs, und ihn geschlagen haben, misshandelt haben, ihn gezwungen haben, eine Flasche Urin zu trinken, weil er doch ein unreiner Christ ist. Sohn eines Pastors, so, auch noch. Irgendwann fing Christina an, während unsere Vorstellung, während wir mit denen gesprochen haben, fing sie an zu weinen. Und ich habe erst nicht verstanden, warum, denn sie musste gedolmetscht werden. Und dann kam die Übersetzung und es hieß, sie habe ihren Söhnen gesagt, ihr könnt alles machen, beruflich, es ist mir egal. Aber bitte werdet nie Pastor und arbeitet nie in eine Gemeinde mit. Und hat sie in Tränen ausgebrochen. Und ich bin mir sicher, dass sie nicht stolz darauf war, das zu sagen, aber sie hat gesagt, seht ihr das nicht an, was mit unserer Familie gemacht worden ist über die Jahre, unter welchen Druck wir standen, das, was euer Vater jeden Tag durchmachen muss, erspart euch das. Und oftmals, wenn wir an verfolgten Christen denken, denken wir an irgendwelchen Helden oder Übermenschen, die einfach jeden Druck standhalten können. Aber dieser Satz hat mich sehr betroffen. Denn wir müssen auch immer wieder erkennen, das sind keine Übermenschen, sondern erreichen auch ihre Grenzen, wo sie nicht mehr weiter wissen, wo wir dann auch verstehen, was es heißt, stärke das, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Geh gerade hin zu diesen Geschwistern und stärke diese. Und wir hatten die großartige Möglichkeit, zusammenzukommen und zusammen zu beten. Mir muss ich zugeben, mir sind keine gute, schlaue oder fromme Sprüche eingefallen, was ich den Geschwistern hätte sagen können als Ermutigung. Denn ich habe sowas in meinem Leben nicht erlebt. Aber beten, auch wenn wir selber überwältigt sind oder gerade dann, ist so wichtig. Dann haben wir zusammen beten können, wir haben zusammen weinen können und wir haben uns dann auch verabschiedet und verabschiedet auf eine besondere Weise. Und zwar haben wir Karten dort hinterlassen, die Geschwister aus Deutschland geschrieben haben. Und da haben wir oftmals, egal was vorher in dem Gespräch war, wieder ein Lächeln in den Gesichtern der Menschen vor Ort gesehen, als sie erkannt haben, es gibt Menschen in dieser Welt, die mich überhaupt nicht kennen, die aber an mich denken und die für mich beten. Das hat so viel bedeutet. Ich habe selber unterschätzt, wie viel solche Karten bedeuten würden. Der zweite Mann, mit dem wir gesprochen haben, war Pastor Charles. Und Pastor Charles kommt aus einem ganz anderen Hintergrund. Er kommt sogar aus einem muslimischen Hintergrund. Er war Moslem, ist Christ geworden und ist Pastor geworden. Hat es aber gerade deswegen auf dem Herzen, zu anderen Muslimen hinzugehen und dort das Evangelium zu predigen. Und das ist gerade, weil er als Abtrünniger gilt, nicht ganz ungefährlich. Er ist einige Male von Versuche auf sein Leben knapp entkommen und sein Leben wird immer wieder bedroht, aber er macht trotzdem weiter. Und er geht gerade in die schwierigen Gegner hinein, die sehr stark muslimisch geprägten Gebiete, auch die Gebiete, die sehr belastet sind mit Hexerei und Okkultismus, um dort Hoffnung zu predigen. Und er hat von einer Begebenheit erzählt, er ist auf den Markt gegangen und ist durch die Waren gestöbert, hat das als Vorwand genommen, um ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Und als er dann gesprochen hat mit dem Ladenbesitzer oder wer auch immer dort gestöbert hat, hat er begonnen, von Jesus zu erzählen. Und irgendwann sagen die Leute, die dort waren, du gehörst anscheinend einer falschen Religion an. Du kennst nicht die wahre Religion. Und sagt Pastor Charles, doch, doch, ich kenne diese Religion, wovon du sprichst, denn mein Vater, meine Onkels, meine Brüder, sie gehören alle diese Religion an. Alle. Aber ich muss dir sagen, Religion, wie schön sie auch sein mag, gefällt Gott nicht. Gott will, dass du aufhörst zu sündigen. Ist eine Steilvorlage für ein Gespräch in einer stark muslimischen Gegend, wo dein Leben sowieso in Gefahr ist. Aber er führt das Gespräch fort und sagt, meine Brüder, meine Onkels, mein Vater, sie gehören dieser Religion an, aber sie haben nicht aufgehört, in ihren Geschäften zu betrügen oder sie haben nicht aufgehört zu lügen. Aber Jesus, er kann dir deine Sünden vergeben, er kann den Menschen sogar ganz neu machen, dass du nicht mehr in Sünde leben musst. Und bis dahin haben sich doch einige Menschen gesammelt, weil sie mitbekommen haben, worum es in diesem Gespräch geht. Und hat erkannt, es wird ein bisschen brenzlig. Besonders als einer von hinten gerufen hat, war Jesus wirklich der Sohn Gottes? Sagt Pastor Charles, das ist eine sehr wichtige, aber eine lange Lehre. Das machen wir in einem anderen Tag. Und so schleicht er sich aus der Menge, aber nicht bevor einige zu ihnen kommen und flüstern zu ihnen. Das, was du gesagt hast über Jesus, das hat zu unseren Herzen gesprochen. Kannst du bitte wiederkommen und uns mehr von diesem Jesus erzählen? Und so ist Pastor Charles auch damit bemüht, Menschen auszubilden, um in diese Gegenden zu schicken, um solche Fragen beantworten zu können. Um Hoffnung in so finstere Gegenden auch hineinzutragen. Open Doors und die Partner vor Ort sind damit bemüht, gerade solche Pastoren den Rücken wirtschaftlich freizuhalten. Dass sie vielleicht eine Zucht betreiben können oder irgendwas selbstständig machen können, wovon sie leben können, damit sie sich ganz ihrer Arbeit widmen können, dass andere ausgesandt werden. Und die Begegnung mit Pastor Charles war so schön, denn wir haben natürlich auch für ihn gebetet, aber es war ein schönes Bild, die Begegnung mit ihm, dass dieser Dienst an verfolgten Christen keine Einbahnstraße ist. Es ist nicht so, als würden wir nur für die Verfolgten beten, sondern sie beten auch für uns. Und das hat mein Kollege Daniel erkannt. Er hat gesagt, ja, der Pastor Charles, er segnet doch andere, er schickt andere aus. Vielleicht kann er sogar für mich beten und mich segnen. Und so hat er das gemacht und ich war auch ein bisschen neidisch. Er hat auch noch sein Hemd bekommen. Und es war ein hübsches Hemd. Und ich fand das aber trotzdem so schön als Bild, du gehörst zu uns. Du bist doch einer von uns. Und so schön zu sehen, das Leib Christi, dass es keine einseitige Beziehung ist. Wenn wir wach werden und hingehen, um unsere Geschwister zu stärken, werden wir auch gestärkt. Denn sie beten auch für uns. Wie oft habe ich gehört, auch nachdem wir für verfolgten Geschwister gebetet haben, ja, danke, dass du für uns gebetet hast. Wir beten aber auch für euch. Wir beten für euch, dass ihr nicht verführt werdet von den Sachen, von all den Sachen, die ihr habt. Was mich noch mit am meisten beeindruckt hat auf dieser Reise, waren die Kinder. Und wir hatten auf unseren Zeitplan so viel Zeit eingeräumt für Sonntagsschulkinder. Und ich habe mich gefragt, was sollen wir denn die ganze Zeit machen? Ich meine, die Kinder sind wichtig, aber die Kinder, die ich kenne, die in diesem Alter sind, sind nicht sonderlich gesprächig. Also was machen wir denn? Und ich habe die total unterschätzt. Und als wir begonnen haben, mit denen zu sprechen, haben wir gehört von einer Art der Verfolgung, die ganz anders ist als das, was ihre Eltern erleben. Und ganz ein sehr wichtiger Teil der Arbeit vor Ort ist gerade in Sonntagsschullehrer zu investieren, dass diese einen Blick für die Kinder haben. Denn oftmals kommen Kinder aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Vielleicht sind die Eltern Muslime, die Mutter ist Christin geworden oder hat der Vater sich sofort von ihr geschieden, weil es so eine Schande ist, kommt aber regelmäßig jede Woche zurück, um seine Frau zu verprügeln. Und da hast du so eine junge Frau vor dir sitzen und sie weiß nicht, wo sie mit diesen Erfahrungen hin soll. Mit ihrer Mutter kann sie schlecht darüber sprechen. So oft werden gerade diese Kindergottesdienstmitarbeiter ausgebildet, auch sowas aufzufangen in der Seelsorge. bringen aber auch die Kindern Sachen bei, wie, ja, ihr sollt die Bibelverse auswendig lernen. Ich dachte, ja, das kenne ich auch von der Sonntagsschule, Bibel auswendig lernen. Aber aus einem ganz anderen Hintergrund, sondern der Bibelschulleiter hat gesagt, nicht der Bibelschule, der Kindergottesdienstleiter hat gesagt, ich will, dass meine Kinder die Bibel auswendig lernen, damit sie die Bibel nicht mit sich rumschleppen müssen. Denn wenn sie das tun, werden sie unnötig Opfer zu Übergriffen, für Spott, für Hähne. Und eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war das von dem Kleinen, ich möchte ihn Jakob nennen. Denn Jakob ist ein 8-jähriger Junge, er ist der Sohn eines Pastors und ist der einzige Christ in seiner Klasse. Und als solches hat er seinen Vater zum Vorbild gemacht. Und was macht der kleine Jakob? Er geht hin in den Schulen und in der Pause predigt er zu seinen Mitschülern, weil sie Jesus nicht kennen, natürlich. Und ich bin mir sicher, dass sowas in Deutschland auch nicht so gut ankommen würde. Also es würde einen nicht sonderlich beliebt machen. Aber geschweige denn, wenn du der einzige Christ bist in deiner Klasse. Und so wird er von allem ausgeschlossen. Es ist nicht unüblich, dass Kinder, dass christliche Kinder auf der Toilette stundenlang vom Lehrer eingesperrt werden, dass die schlechte Noten bekommen, gerade weil sie Christen sind. Aber glaube ich, ist das, was noch am sehr nahe geht, ist zum Beispiel, dass du von allen Spielen und so ausgeschlossen bist. Keiner will mit dem unreinen, ungläubigen Jungen zu tun haben. Niemanden. Ich weiß, das war schwer für mich in der Schule, wenn die Mannschaften voll waren und ich deswegen nicht mitspielen durfte. Aber wenn die anderen Kindern zu Hause gesagt bekommen, du sollst nicht mit dem Jakob spielen, denn er ist unrein. Was das mit einem Kind macht. Und die Verfolgung hört aber dort nicht auf. Er hat erzählt, eines Tages ist er nach Hause gegangen und er wollte etwas einkaufen für seine Familie und der Besitzer eines Ladens hat ihm vorgeworfen, Kartoffeln stehlen zu wollen. Und dieser Ladenbesitzer hat Jakob gepackt und gedroht, ihn in einen Brunnen zu schmeißen. Und dann steht der kleine Jakob vor uns und erzählt, ich habe geschrien und der Mann hat mich losgelassen und ich bin davongelaufen. Und im allernächsten Satz kommt, ich danke Gott, dass er mein Schreien gehört hat und mich beschützt hat vor diesem Mann. Es heißt, wir sollen glauben wie die Kinder. Ich glaube, ich könnte mir eine Scheibe von dem Glauben von dem kleinen Jakob abschneiden. Dass dieser direkte Zusammenhang da ist, wenn ich zu Gott schreie, dann hört er mein Gebet. Und wenn er eingreift, wenn er etwas in meinem Leben tut, dann habe ich es auch dem Herrn zu verdanken. Seine Mutter saß daneben, ich habe auch in ihren Augen abgelesen, wie stolz sie war auf ihr Junge. Mein Sohn hat es verstanden, es ist der Herr, den er anrufen kann in seiner Not. Und wenn ihm geholfen wird, dann hat er es auch dem Herrn zu verdanken. Es war so schön zu sehen, der Glaube, dieser kleine Junge, der gesagt hat, ich möchte trotzdem an Jesus festhalten, denn es ist mir wert. Wir haben uns auch von den Kindern gleich verabschiedet, für sie gebetet und auch so eine Karte überreicht. Und ich habe das jetzt nicht so gut auf den Bildern einfangen können, teilweise weil die verfremdet werden mussten, aber zeitgleich zu unserer Reise waren welche Kollegen in Kolumbien und haben dort ein anderes Projekt besucht und haben einen Film aufgenommen, wie solche Karten gerade empfangen werden, was es bedeutet. Und ich habe einen kurzen Clip, den ich spielen möchte, das besser darstellt, was es bedeutet, wenn wir an Geschwister denken, die wir nicht kennen. Ich möchte uns dazu einladen, dass wir jetzt nicht nur beim Hören bleiben, sondern dass wir auch zusammen beten, ganz praktisch für die Geschwister in diese Küstengebieten von Tansania. Ich würde uns einfach dazu einladen, dass wir ein paar Minuten ruhig werden und dass wir beten. Wer möchte, kann sehr gerne auch ein lautes Gebet sprechen. Und ich würde noch ein bisschen Zeit dann mit einem Gebet von vorne abschließen. Und so möchte ich uns auch herzlich dazu einladen, dass wir jetzt die Anliegen, die wir gehört haben, die Menschen, die wir heute Morgen kennengelernt haben, dass wir diese vor dem Thron Gottes bringen. Dazu herzliche Einladung. Lieber Herr Heiland, allmächtiger Gott, ich möchte dir vom Herzen danken. Vom Herzen danken für den Glauben unserer Geschwister und für das Opfer, das du gebracht hast im Kreuz, das uns vereint hat als ein Leib. Und wir danken dir so sehr dafür, dass, wenn ein Glied leidet, dass wir mitleiden können. Aber auch, dass wenn sie sich freuen, und Menschen deinen Namen trotz allen Widerständen kennenlernen, dass wir uns umso mehr mitfreuen können. Danke für den Glauben der Geschwister, die wir heute Morgen gehört haben, dass sie sich täglich entscheiden, dir nachzufolgen und dass sie nicht stiller werden in ihrem Glauben, sondern immer noch Menschen von dir erzählen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Geschwister Standhaftigkeit schenkst, dass du ihren Glauben stärkst, dass sie nicht dort aufhören, sondern dass sie weiter mutig vorangehen, dass viele Menschen sehen und erkennen dürfen, dass du der allein wahre und liebende Gott bist. Herr, wir möchten dich bitten für die Schulkinder, dass du tagtäglich mit ihnen gehst, dass du auch mit dem dein Jakob bist, in Unterricht, in der Schule, wenn er misshandelt wird, wenn er ausgegrenzt wird, Herr, möchte ich dich bitten, dass ihn sehr bewusst ist, dass du dabei bist, dass er nicht alleine ist. Für die Pastoren, für die Gemeindemitglieder, die schikaniert werden, möchte ich dich bitten, dass du immer wieder in Erinnerung rufst, Herr, wie gut deine Gnade ist und wie gut es schmeckt, bei dir zu sein. Herr, wir danken dir für die Ermutigung, die durch unsere Geschwister kommt, durch ihren Glauben, durch ihren Lauf. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder inspirierst, auch in unseren eigenen Lauf weiterzumachen. Herr, nicht müde zu werden, nicht zu ermatten und auch einen Blick dafür zu haben, wer gerade es besonders schwierig hat, dass wir dorthin gehen können und stärken können, das, was schwächelt. Ich möchte als letztes, das habe ich auch letztes Mal vorgestellt, aber ich möchte es heute erneut machen, dieses Heft vorstellen, das auf den Plätzen liegt, denn das ist einfach eine Möglichkeit, die wir jeden Monat herausgeben, um verbunden zu bleiben mit verfolgten Geschwistern. Denn das, was ich heute erzählt habe, das werdet ihr nicht in den Hauptnachrichten hören. Da beschäftigen sie sich mit anderen Dingen. Und wie ich vorhin sagte, wie Dereks Vater ihm zur Seite gekommen ist, wenn sich keiner einsetzt für unsere Geschwister, also wenn wir es nicht tun, wenn nicht die eigene Familie es tut, wird es auch keiner tun. Vielleicht versuchen andere internationale Organisationen, irgendwelche Symptome zu behandeln. Aber es liegt an uns, dass sie gestärkt werden in ihrem Glauben, dass sie weitergehen. Und dieses Heft soll einfach eine Hilfe sein, eine Erinnerung sein, eine Art tolle Zeugnisse auch zu hören von unseren Geschwistern, um verbunden mit denen zu bleiben, aber vor allem eine Anregung zu sein, für sie zu beten. Denn darin ist ein kleiner Kalender enthalten. Und in diesem Kalender ist ein Anliegen für jeden einzelnen Tag. Denn es ist viel zu überwältigend und gar nicht kaubar, verdaubar, für alle 360 Millionen Christen zu beten, die verfolgt werden. Und ich empfinde das als sehr hilfreich, einfach ein Anliegen für zum Beispiel für den kleinen Jakob, für ihn heute zu beten, dass er gestärkt wird, da wo er ist. Wer dieses Heft empfangen möchte, es ist kostenlos. Also es kostet euch nichts zu bekommen, aber es wird euch jede Menge kosten, dabei zu bleiben im Gebet. Denn das ist so kostbar und das kommt wirklich an. Also wer dieses Heft empfangen möchte, kann die lilane Karte ausfüllen, die hinten dran geklebt ist. Und beim Ausgang ist ein kleiner Büchertisch. In dem durchsichtigen Kasten, dort könnt ihr das einwerfen. Bitte dort kein Geld einwerfen. Wenn wir unsere Geschwister besuchen, bitten sie uns nicht um Geld, sie bitten uns darum, dass wir für sie beten. Also diese Herausforderung gebe ich heute Morgen an euch und auch die herzliche Einladung.